Er war ein grundgelehrter Mann und tiefer Denker. Aber er sagte von sich immer, dass er vom Christentum nichts wissen wollte. Eines Tages nahm sich dieser amerikanische Generaldiplomat und Schriftsteller Lewis Wallace vor, ein Buch gegen das Christentum zu schreiben. Er wollte beweisen, dass diese Geschichten, die wir im Neuen Testament finden, alle nicht stimmen. So begann er mit einem aufwendigen Quellenstudium. Mehrere Jahre lang sammelte er alle relevante Literatur, gerade aus dieser Zeit, in der Jesus gelebt haben sollte. Und dann begann er, sein Buch zu schreiben. 4 Kapitel hatte er fertig, als er merkte, dass er sich in eine ganz schwierige Lage manövriert hatte. Er wollte ja beweisen, dass Jesus Christus nie gelebt hatte. Aber über sein Studium war er mehr und mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass er sich auf dem Holzweg befand. Zu einem Bekannten sagte er, ich musste erkennen, dass Jesus wider mein Erwarten dennoch gelebt hat. Diese Tatsache war einfach nicht hinwegzuleugnen. Jesus war ebenso geschichtlich erwiesen wie Sokrates, Plato, Cäsar und andere Männer. Aus meiner Überzeugung wurde schließlich eine unerschütterliche Gewissheit. Jesus hat gelebt. Das bewiesen mir alle geschichtlichen Tatsachenbeweise. Ja, da hatte der gute Mann ein Problem. Er hatte gemerkt, dass diese Schriften nicht irgendein Märchenbuch darstellen, sondern dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass sie Autorität hat. Der Ralf Gisch hat heute Morgen schon das Thema genannt, die Bibel, Quelle der Veränderung. Die Bibel, Quelle der Veränderung. Ich habe ja gehört vom Christoph Schroth, dass Sie und ihr miteinander in dieser Serie der Transformation seid. Dass in Römer 12 angefangen habt und in Johannes 15 weitergemacht habt, der Veränderung. Und deshalb hier heute die Bibel, Quelle der Veränderung. Die Bibel ist Quelle der Veränderung, weil sie Autorität hat. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst. Aber die Bibel ist ein ganz besonderes Buch, weil wir unheimlich viel Stoff haben, wo wir geschichtliche Ereignisse im Zusammenhang sehen können und die wir auch als Historiker nachgehen können. Es gibt etwa 30 heilige Schriften auf der Welt, die so irgendeinen religiösen Rahmen haben. Und bei den meisten gibt es gar keine oder nur ganz wenig historische Möglichkeiten, ihre Aussagen nachzufragen, wissenschaftlich kritisch nachzufragen. Stimmt das denn, was wir da lesen? War das so? Das ist bei den Veden kaum, beim Buch Mormon kaum, im Koran kaum der Fall. Aber in der Bibel haben wir eine riesige Fülle von geschichtlichem Material. Und ich möchte nur ein kleines Beispiel herausgreifen, was wir eigentlich als Bibelleser normalerweise überlesen. Zum Beispiel am Ende des 2. Königebuches, da wird erwähnt, dass der babylonische König den kriegsgefangenen jüdischen König, den Jojachin, aus der Haft entließ und dass er ihn dann versorgte an seinem Hof. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch schon mal in Berlin im Pergamonaltar war, im Pergamonmuseum, am Pergamonaltar. War das schon ein paar? Ist unheimlich erstaunlich, ne? Diese Dinge anzuschauen, die man da ausgebuddelt hat und im Pergamonmuseum jetzt anschauen kann. Und dort ist etwas, was unsere Historiker übersetzt haben, eine Keilschrifttafel. Und da ist mit der Detailtreue eines Lieferscheins aufgeführt, was dieser König Jojachin vom babylonischen König alles bekommen hat an Versorgung. Ein Archäologe, ich zitiere nur ein Beispiel aus diesem Buch, die Bibel im Test. Das sind viele Beispiele zur Archäologie darin. Der Herr Albreiter schreibt, es kann kein Zweifel bestehen, dass die Archäologie die Geschichtlichkeit der alttestamentlichen Überlieferungen im Wesentlichen bestätigt hat. Das heißt, da, wo wir von der Archäologie Dinge haben, die mit der Bibel in denselben Zeitraum oder in dieselben Quellenlage passt, da bestätigt die Archäologie die Bibel. Ein Fotograf, der ganz viel bei Ausgrabungen in Israel und Jordanien und so weiter dabei war, der hat mir gesagt, Mensch, das sind die Archäologen, die haben in der einen Hand die Bibel und in der anderen Hand die Landkarte und dann gehen sie los und graben da. Obwohl sie leider, musste er dazu fügen, nicht an einen Gott glauben, der dahinter steht. Aber ihnen ist ganz klar, die Bibel hat Autorität als geschichtliches Dokument. Wer sich mehr mit dieser Frage von Historizität, von Beweismitteln, dass die Bibel Autorität hat, weil sie stimmt, beschäftigen möchte, dem möchte ich dieses kleine Buch empfehlen. Nicht ganz so dünn, aber es lohnt sich reinzuschauen, sich mit Archäologie zu beschäftigen, mit den inneren Beweisen der Bibel, wie die Prophetien, und zu sehen, ja, wir können wirklich auch mit unserem modernen kritischen Geist die Bibel lesen und wir werden merken, sie stimmt. Wer es lieber bildhaft haben möchte, dem habe ich auch was mitgebracht. Eine DVD zum Titel So entstand die Bibel. Oder, wenn wir Richtung Evolutionstheorie ein bisschen gehen, hat die Bibel doch recht. Wer es näher gucken möchte, kann die nachher bei mir noch schnell anschauen. Die Bibel hat Autorität. Jetzt ist die Frage, die uns vielleicht beschäftigt, warum hat denn die Bibel Autorität? Warum stimmt das so über diese langen Zeiträume hinweg? Und da möchte ich mit Ihnen und mit euch in die Bibel schauen. Wer eine dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. 2. Petrus 1, Vers 21. Da lesen wir, niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündigten. Immer war es der Heilige Geist, der sie beauftragte und dazu trieb, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Die Bibel ist also Menschenwort, aber sie ist Gottes Wort in Menschenwort. Gott steht dahinter. Er gab den Menschen ein, was sie schreiben sollten. Ich möchte es mit euch mit einem Bild festhalten. Ups, war mal zu schnell. In diesem Bild. Ein Bild, das vielleicht bekannt scheint. Aber dieses Bild in seiner Aussage ist auf jeden Fall glaubwürdiger, wie das, was vielleicht bei manchem an Verknüpfung jetzt so hochkommt. Die Bibel, Gottes Meinung. Ich möchte es ganz konkret sagen. Ich kann, du kannst diesem Buch vertrauen. Du darfst darin lesen. Du darfst sie studieren. Mit allen deinen Möglichkeiten. Und du darfst Gottes Meinung dadurch hören. Die Bibel, Quelle der Veränderung, weil sie Autorität hat. Dieser amerikanische General, Diplomat und Schriftsteller, der Lewis Wallace, der hat ja zu seinem Bekannten dann erzählt, wie er da in der Sackgasse gelandet war. Und er sagte weiter zu ihm, du, und dann sah ich mich vor diese Frage gestellt, wenn Jesus geschichtlich tatsächlich gelebt hat, was mache ich dann damit? Ist er dann wirklich dieser Sohn Gottes? Und er merkte, wie über diese das Lesen von Büchern, über dieses Lesen auch der Bibel, er ganz persönlich angesprochen wurde. Die Bibel ist Quelle der Veränderung, weil sie Autorität hat und weil Gott durch sie zu uns redet. Was der Lewis Wallace bei sich erfahren hat. Gott redet durch dieses Buch und benutzt seinen Geist dazu, durch den er sie auch inspiriert hat. Lesen wir 2. Timotheus 3, 16 bis 17 dazu. Die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Die Bibel soll uns unterweisen. Paulus sagt also, hey, wir brauchen einen Input von außen. Ein Input, wir brauchen Anstöße, anders zu denken, ein Wissen, was uns bewegt, neue Dinge einzuordnen, damit wir umdenken können. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Schuld einzusehen, das heißt, da werden wir betroffen. Da trifft es mich. Da spüre ich auf einmal das nicht nur irgendein Wort, sondern da sagt mir jemand genau zu mir, was in mein Leben rein. Gottes Geist in mein Herz. Und er hat ein Ziel, nämlich, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Na gut, da streitet man ja drüber. Aber Gott hat einen richtigen Weg. Und er sagt, da möchte ich dich, da möchte er mich draufkriegen. Damit wir so leben, heißt es weiter, wie es Gott gefällt, so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Gott möchte zu uns reden, durch sein Wort. Er möchte uns helfen, damit unser Leben in die richtige Richtung geht. Und damit wir als seine Diener Gutes tun. Und damit ihn wieder ehren. Das macht Gottes Wort. Ich möchte euch ein weiteres Bild zeigen. Das ist keine moderne Kunst, auch wenn es sicherlich künstlerisch dargestellt ist. Ich möchte euch erklären, was das ist. Das ist eine Zusammenarbeit von einem Pastor und einem Computerwissenschaftler. Der Pastor hat 63.000 Querverweise der Bibel aufgeschrieben und der Computerwissenschaftler hat sie grafisch hier dargestellt. Die Farben sind dabei rein ästhetisch ausgewählt, aber jeder Bogen, den Sie hier sehen, der stellt einen Querverweis in der Bibel dar. Also wenn Abraham in Ur losging, dann ist er ganz da, ganz links. Und wenn er danach im Hebräer zitiert wird, dann ist es ganz rechts. Und da haben wir also einen Bogen darüber. Und die kleinen Balken darunter, das sind die Kapitelangaben der Bibel. Dass man noch eine Orientierung hat. Diese Grafik zeigt also, wie Gott Geschichte gemacht hat, wie er mit Menschen unterwegs war, und wie er die Dinge verbindet. Und ich habe jetzt für mich, als ich dieses Bild angeguckt habe und dieses Thema im Kopf hatte, gedacht, ja, eigentlich kommt jetzt noch eine dritte Dimension dazu. Und jetzt brauchen wir Fantasie. Gott macht quasi eine dritte Dimension und er wirft einen Bogen von irgendwo, von links oder rechts oder Mitte, von Alten bis Neuen Testament, wenn wir das lesen, zu uns in unser Leben. Und Gottes Geist spricht uns an. Und auf einmal merken wir, wie ein Bogen geschieht von Gottes Wort, von irgendeinem Text der ganz unterschiedlichen Literargattungen und trotzdem in mein Leben hinein. Und dann passiert es, ne? Da bin ich traurig und ich lese Bibel und werde getröstet, weil ich vielleicht im Psalm lese. Da weiß ich nicht mehr weiter. Und Gott zeigt mir, wo es weitergehen kann. Ich bin mutlos, ich bekomme neue Kraft. Kennst du sowas? Dass Gott einen Bogen durch sein Wort und seinen Geist in dein Leben macht? Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Wenn man gerade die Frage hat, welchen Beruf soll ich wählen, oder, Und dieser Vers kommt und Gottes Geist dazu spricht, was für eine Ermutigung. Und so könnten wir vermutlich viele Beispiele ganz konkret erzählen. Gottes Geist stellt diese Bögen her. Und wir lesen im Hebräer 4, Vers 12, wie das geschieht. Hebräer 4, Vers 12 heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Die Bibel ist Quelle der Veränderung, weil sie Autorität hat und weil Gott durch sie und seinen Geist zu uns redet. Quelle der Veränderung. Die Bibel ist Quelle der Veränderung, ganz einfach, wenn wir sie lesen. Der Nachfolger von Mose, Josua, er hat ja eine riesige Aufgabe übernommen. Ne? Ich weiß nicht, wenn jemand von euch hier seine Firma übergibt, an seinen Sohn oder sonst jemand oder vielleicht einen anderen Job, wo viel Verantwortung mit damit verbunden ist, wie viele Dinge würde er wohl weitergeben? Wie viele Ermahnungen, achte darauf, vergiss das nicht. Gott selber gibt diesem Josua, der diese große Aufgabe übernehmen soll, nur eine Ermahnung mit auf den Weg und eine Ermutigung. Da heißt es in Josua 1, Vers 8, Josua, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Gott hat ganz viele Zusagen in seinem Wort für uns drin. Ganz, ganz viele. Aber er gibt uns eine Ermahnung mit auf den Weg, wie auch dem Josua. Lies. Lies. Ein Missionar hatte einen Azubi-Missionar, sage ich jetzt mal. Und er hat es für den folgenderweise übersetzt. Er hat gesagt, du musst das Wort Gottes reichlich in deinem Herzen wohnen lassen. Es muss in dir drin sein, damit Gottes Geist in dir in Erinnerung rufen kann, wenn du es brauchst. Es muss ein lebendiger Teil von dir werden. Du musst es essen, lesen, zitieren, damit schlafen, atmen und es dein wahres Leben sein lassen. So hat dieser Mann für seinen Lehrling Josua 1, Vers 8 übersetzt. Lesen, essen, ist dein wahres Leben sein lassen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Familie, einem richtig gläubigen Vater und einem etwas rebellischen Sohn. Und der Sohn, naja, der musste seinen Vater immer Triezen, versteht ihr, ne? Triezen. Stupfen. Bisschen an. Na? Und so sagt er also, Papa, ist Jona noch in deiner Bibel? Also das Buch Jona. Ne? Das Buch, wo ja dieser Prophet ins Wasser geworfen wurde und dann in dem Bauch des Fisches war. Ne? Das konnte dieser junge Mann nicht fassen. Und so fragt er immer, Papa, ist Jona noch in deiner Bibel? Und der Vater sagt immer, ja, mein Sohn. Jona ist noch in meiner Bibel. Er wollte damit sagen, ja, ich glaube immer noch daran. Und so ging das Jahr um Jahr. Immer wieder, wenn der schon erwachsene Sohn nach Hause kam, Papa, ist Jona noch in deiner Bibel? Ja, Jona ist noch in meiner Bibel. Doch eines Tages sagte der Sohn, Papa, Jona ist nicht mehr in deiner Bibel. Ich habe diese Seiten schon vor Jahren rausgerissen. Tja, der gute Mann
glaubte fest an Jona.
Aber selbst nach vielen Jahren hat er es nicht gemerkt, dass es gar nicht mehr in seiner Bibel war. Bei diesem Thema möchte ich zum einen euch und sie ermutigen zum Bibellesen, weil sie ist auch wirklich mein Lieblingsbuch. Aber ich selber bin da angestoßen und ich glaube auch, dass nicht nur ich immer wieder angestoßen sind. Hättest du es gemerkt, dass Jona in deiner Bibel fehlt? Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ja, ist alles richtig, was er sagt. Die Bibel ist die Autorität. Das ist alles glaubwürdig. Das stimmt alles. Und Jona ist auch in meiner Bibel. Aber du liest sie nicht. Oder nicht mehr. Oder nur im Fast-Food-Restaurant. Ganz schnell. Mit der Losung. Aber nicht wirklich. Dass du Ruhe hast. Dass Gottes Geist zu dir reden kann. Vielleicht benutzt du die Bibel so etwa, wie dieses Bild hinter mir das ausdrückt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das habe ich in Ludwigsburg fotografiert. Es ist ein Lichtschalter. Ne? Ein bisschen älterer Bauart, aber voll intakt, funktionsbereit. Der Strom liegt an, die Lampe ist da. Aber dieser Lichtschalter, er ist gesichert. Fand ich hochinteressant. Ein Lichtschalter, gesichert, dass er nicht eingeschaltet wird. So ist es etwa mit deiner Bibel. Wenn du sie da liegen hast, wenn du sie im Regal stehen hast, aber wenn sie weit weg von dir ist. Sie ist da, ihre Kraft ist da, aber sie ist gesichert. Sie kommt nicht zum Tragen, diese Kraft, wenn wir nicht in ihr lesen. Tja, aber so eine Sicherung kann man aufmachen. Super, ne? Und dann, ja, kann man die Bibel nehmen und lesen. Und wenn wir die Bibel lesen, die Sicherung aufmachen, dann kommen wir wieder zur Veränderung. Dann geschieht Veränderung. Aber wie geschieht Veränderung? Macht Gott Klick, Lichtschalter an, alles in unserem Leben verändert? Schön wär's. In manchen Fällen macht das ja auch wirklich so, dass sich jemand bekehrt und wir kennen solche Zeugnisse, wo Gott wirklich Süchte wegnimmt und viel geschieht. Loben Dank. Aber das meiste geschieht anders. Mindestens in meinem Leben. Und da heißt es einfach, lies. Lies, höre auf Gottes Gedanken. Und dann sät Gott seine Gedanken in meine Gedanken und in deine Gedanken. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wenn bei mir ein Gedanke richtig da drin ist, ja, dann treibt er mich um. Und dann säen wir einen Gedanken Gottes durch die Bibel in unser Herz und wir ernten eine Tat. Eine Tat im Sinne Gottes. Wir gehen zu jemand hin und entschuldigen uns vielleicht. Wir gehen zu jemand hin und bieten ihm Hilfe an. Oder wir lesen noch mehr in der Bibel, wie auch immer. Gott sät einen Gedanken in dein Herz und du darfst eine Tat in seinem Sinn ernten. Ja, und dann sät Gott eine Tat in deinem Leben. Und wer eine Tat sät und sie wieder und wieder weitermacht in diesem Sinne, der erntet eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit, die dich zum Guten verändert, wie wir es vorhin gehört haben. Eine Gewohnheit, die eben, naja, nicht die Socken irgendwo rumliegen lässt im Schlafzimmer, sondern sie halt gleich da hineinschmeißt, wo sie hingehören. Aber auch im Übertragen in anderen geistlichen Dingen. Gute Gewohnheiten im Sinne Gottes. Tja, und dann säen wir oder sät Gott in uns eine gute Gewohnheit. Und wenn Gott Gewohnheiten sät, dann ernten wir einen Charakter. Einen Charakter, der entschieden unter Gott steht, der sich unter ihn stellt. Der entsprechend auch mit den anderen umgeht, unter die wieder unter ihm oder ihr stehen. Und dann werden wir geistliche Mütter und geistliche Väter für andere auch wieder. Und dann sät Gott deinen Charakter. Und du erntest ein Schicksal. Das Schicksal, das Gott dich gebraucht in dieser Welt. Dass du seine Hände und seine Füße bist. Und dass in deinem Umfeld die Welt ein bisschen anders wird. Weil Gottes Geist durch dich wirkt. Quelle der Veränderung, die Bibel, wenn wir sie lesen. Deshalb jetzt zum Schluss ganz konkret. Bibel lesen. Naja gut, lesen, dessen sind wir alle mächtig. Die Buchstaben können wir. Das Buch können wir uns auch beschaffen. Aber wir müssen uns einen Ort nehmen, wo wir auch wirklich Zeit dafür haben. Einen Ort, wo uns nichts stört, wo wir das Telefon vielleicht auf lautlos stellen und unseren Kindern sagen, um die Zeit bin ich nicht zu sprechen. Mancher macht es vielleicht auch im Geschäft, ne? Da muss eine Sekretärin, stopp, nicht zu sprechen. Termin mit dem Höchsten. Ja, eine regelmäßige Zeit. Regelmäßigkeit. Und dann können wir beten und sagen, Herr, ich möchte jetzt auf dich hören. Rede du durch dieses Buch und deinen Geist jetzt zu mir. Und dann kommt das Lesen. Lesen. Nochmal lesen. Halblaut lesen ist ganz gut. Also laut lesen, muss nicht schreien, aber laut lesen. Die Dinge aussprechen, selber hören. Nochmal lesen. Und natürlich drüber nachdenken. Vielleicht die Parallelstellen lesen, die da unten angegeben sind. Vielleicht noch einen Artikel lesen, wo ich denke, oh, jetzt geht es über Gnade. Was heißt es eigentlich? Dann nehme ich mein Bibellexikon und lies nach. Lesen. 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 Der Psalmist im Psalm 119 sagt, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Als der amerikanische General, Schriftsteller und Diplomat Lewis Wallace an sein Projekt mit dem Buch dran ging, da dachte er nicht, wie das damit weitergeht. Aber eines Nachts ging er bei sich in seinem Studierzimmer auf die Knie und er betete zum ersten Mal in seinem Leben und er bat Gott, ihm zu vergeben seine Sünden und ihn als Kind anzunehmen. Seine 4 Kapitel hat er weggeschmissen und er hat ein neues Buch geschrieben. Es ist bekannt unter dem Titel Ben-Hur. Ist auch verfilmt worden. Viele von Ihnen, von euch kennen es bestimmt. Und Lewis Wallace sagt damit, ich glaube, dass die Bibel Quelle der Veränderung ist. Weil sie stimmt, weil sie Autorität hat. Und weil Gott durch sie redet, wenn ich sie lese. Ich möchte dich ermutigen, sie zu lesen. Und mit Mark Twain zu sagen, nicht an den Stellen hängen zu bleiben, die du nicht verstehst, sondern dich mit denen zu beschäftigen, die du verstehst. Und die haben ihm nämlich die Probleme gemacht. Die sind uns der Stachel. Die treiben uns. Und so möchte ich euch ermutigen, die Bibel als Quelle der Veränderung zu fassen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke. Entschuldigung. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich selber das oft erfahren durfte. Und ich danke dir, dass ich das auch in meiner Familie schon erfahren durfte, als junger Kerl, wo mein Großvater mit 50 Jahren durchs Bibellesen zum Glauben kam. Einfach so. Dass er mir immer Vorbild war, weil dein Wort Autorität hatte für ihn, weil er es ihn verändert hat und seine Umgebung verändert hat und ja, er mir dann auch das erste Neue Testament geschenkt hat und ich angefangen habe zu lesen damals. Danke, Herr, dass du mächtig bist und dass du durch dein Wort zu uns redest, zu mir und zu jedem hier. Und ich möchte beten, dass du ermutigst und dass du praktisch hilfst, jedem hier sich eine Zeit vorzunehmen, wo er lesen kann, hören kann. Und dann rede du bitte und mach du dich groß und tröste, wo es Trost braucht, gib Kraft, wo es Kraft braucht und Orientierung, wo es einfach nötig ist. Danke, Herr, dass du lebendig bist und auch durch dein Wort zu uns redest und in unserem Leben Veränderung wirkst. Amen.